horchte man in Österreich auf. Außenminister Molotow, den der neue Kremlherr aus der Stalinzeit geerbt hatte, sprach vor dem obersten Sowjet in Moskau von einer möglichen Lösung der österreichischen Frage. Molotow heißt Hammer. Im April darauf wurde eine österreichische Regierungsdelegation nach Moskau eingeladen. Bundeskanzler Raab rief Pater Petrus Pavlicek, den Franziskaner, an: Pater, bitte beten Sie und lassen Sie Ihre Mitglieder beten wie noch nie. Auf diesem Hintergrund wird klar, warum der Bundeskanzler bei der Rückkehr der Delegation mit einem brauchbaren Staatsvertragsentwurf in der Hand seine Ansprache auf dem Flughafen Bad Vöslau mit den Worten begann. Ein Flugzeug gibt es noch, den Flugplatz, ja. Da begann er ab der Ansprache, geht der Raab, der Bundeskanzler Raab. Vor allem möchte ich meinen Dank dem Herrgott sagen, dass wir diese Stunde für Österreich erleben durften. Für Raab war der Gesinnungswandel der Sowjets nicht nur diplomatisch bedingt. Am 15. des Marienmonats Mai 1955 wurde im Wiener Schloss Belvedere von den Außenministern der Alliierten und vom Außenminister Österreichs Leopold Figl der Staatsvertrag unterzeichnet. Österreich war frei und im Wiener Stephansdom wie in vielen anderen Kirchen wurden dankbar die Glocken geläutet und das Te Deum angestimmt. Die unerwartete Bereitschaft der Sowjets nach 10-jährigem Ringen, 45 bis 55, in 354 Verhandlungssitzungen, würde von vielen als deutliche Gebetserhörung empfunden. In der Wiener Franziskanerkirche fand an diesem Tag die 81. Sühneandacht statt. Das waren 9x9 Sühneandachten. 9x9 Sühneandachten, also 9 Gebetsnovenen, notierte Pater Petrus. Da halten Sie, auf Novenen muss man auch was halten. 9x9, ja, die 9 gehören der Engel. Bei dieser Andacht sprach er von der großen Dankbarkeit, die nun alle Gott und der Schutzfrau Österreichs, Maria, gegenüber erfüllen müsse. Er meinte, es sei auffallend, dass die erste frohe Kunde in Bezug auf den Staatsvertrag in der Osterwoche, also vom Auferstandenen, gekommen sei. Die Erfüllung, die Unterzeichnung des Staatsvertrags sei nun im Mai erfolgt. Diese Ehre habe Christus gleichsam seiner Mutter überlassen. Diese Ehre habe Christus seiner Mutter überlassen. Ist das nicht schön? Der Satz allein. Also, man muss schon ein bisschen dankbar sein, oder? Der Mutter Gottes, der erhabenen Schutzfrau Österreich. Dann kam die große Dankfeier des Rosenkranz-Sühnekreuzzugs am 10. September auf dem Wiener Heldenplatz. Ohne Prozession. Den Sommer über liefen die Vorbereitungen, am Tag stand alles für eine glänzende Mariannamenfeier bereit. Nur das Wetter tat nicht mit. Der Himmel war finster, es blitzte und donnerte und bald ergoss sich ein gewaltiger Regen. Die Gläubigen, die gekommen waren, hielten durch. Es waren nur 15.000 gekommen. Bei der Feier ergriff auch Bundeskanzler Raab das Wort und sagte: Mag mancher erstaunt gewesen sein über die Inbrunst des Rosenkranzgebetes, über die Tatsache, dass in Österreich so zahlreiche Menschen niemals an der Macht des Rosenkranzgebetes zweifelten. Niemals daran zweifeln, dass ihre Gebete Erhörung finden würden. Mag mancher darüber gelächelt haben. Wir als gläubige Katholiken, und ich bekenne mich selbst stolz als solcher, haben nie daran gezweifelt, dass unser Herrgott uns eines Tages erhören wird und der Prüfung, die unser Volk ertragen musste, ein Ende bereiten wird. Ich sehe schon heute die sogenannten Aufgeklärten, Er hat nicht gesagt Freimaurer, gesagt die Aufgeklärten, Aufklärung. Nicht? Aber Sie haben das ja alles jetzt gelernt. Aber bitte, wörtlich rab. Ich sehe schon heute die sogenannten Aufgeklärten dabei, dieses Phänomen zu leugnen und anders zu erläutern, zu sezieren. Herrlich. Um einen Tatbestand aber kommen sie nie herum. Die Macht des Glaubens, die Macht des Rosenkranzgebetes hat dem österreichischen Volk die moralische Stärke gegeben. Darum kommen auch die Aufgeklärten nicht herum. In härtester Zeit durchzuhalten, ohne einen Fingerbreit von seinem eingeschlagenen Weg abzugehen. Nicht eine Spur unseres Gedankengutes, nicht eine Spur von unserem Glauben wurde geopfert. Die Macht des Glaubens und des Rosenkranzgebetes war es, die uns aufrechterhalten hat. Unser Gebet war unsere Waffe. Julius Rapp, 1955. Unser Gebet war unsere Waffe und unsere Stärke. Jenen Katholiken aber, die sich diesem Kreuzzug, Sühnekreuzzug, angeschlossen haben, will ich als Bundeskanzler aufrichtigen Herzens für die erwiesene Liebe, Treue und Opferbereitschaft danken. Für die Sühne für unser Österreich. Das ist ein Kanzler, oder? Diese unübersehbare Zahl gläubiger Katholiken Österreichs fordere ich auf, auch weiterhin in ihrem Glauben treu zu bleiben und in ihren Gebeten unbeirrt fortzufahren, zu bitten um eine glücklichere und bessere Zukunft. Wir wollen auch weiterhin beten, die Himmelskönigin möge ihren Schutzmantel über unser schönes Land breiten. Heute aber wollen wir gläubigen Herzens ein freudiges Gebet zum Himmel senden. Wir sind frei. Maria, wir danken dir. Amen. Na, was sagt sie jetzt? Man muss es einmal wieder lesen, es ist unwahrscheinlich. Das ist das Buch von Josef Bauer, Geeintes Gebet wirkt Wunder. Pater Petrus Pavlicek, Leben und Werk. Also das ist wirklich großartig. So, und jetzt kommen die Fragen. Bitte. Moment, der kommt wieder mit dem Mikrofon, weil ich höre es nicht und die anderen hören es ja auch nicht.
Ja. Wir hätten gerne Ihre Meinung zur Einäscherung nach dem Tod gehört,
das wenn Sie so lieb sind. Eine gute Frage. Es ist ja jetzt ein Dokument von Rom herausgekommen, von der Glaubenskongregation, Kardinal Müller, der ja Bischof von Regensburg war, Kardinal Müller, nicht? Ein neues Dokument herausgekommen, aus Ehrfurcht Christus gegenüber, der ja auch nicht eingeäschert wurde, und aus Ehrfurcht dem Leib gegenüber, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wenn wir getaufte Christen sind, und aus Ehrfurcht gegenüber diesem Tempel des Heiligen Geistes, sollte man also die andere Bestattung, also die Erdbestattung, bevorzugen. Aber es ist klar, dass die Kirche heute weiß, dass also nicht mehr Urnenbestattungen stattfinden aus Protest gegen die Kirche und aus Protest gegen den Auferstehungsglauben, und daher ist die andere Form auch gestattet. Aber was die Kirche in jeder Weise verböhnt, ist, dass dann diese Asche in der Wohnung irgendwie pietätlos zwischen den Gurkengaseln aufgestellt wird, nicht? Entschuldigung, das ist ja also wirklich nicht gerade Wort des Wahre. Und dass man also dann womöglich Schmuckgegenstände daraus macht und dann die Schwiegermutter am Hals trägt. Ich mache es immer so am Ohr vor. Es ist ja schön, dass Sie Ihre Schwiegermutter immer bei sich haben wollen. Dann schaut die Sache schon meistens anders an. Ja, ich habe ja neulich in der Diskussion gesagt, nee, ich verstehe Sie, das ist ganz klar, Sie wollen halt Ihre Schwiegermutter immer ganz an der Brust haben. Da war er schon weniger. Aber das ist auch komisch, und das ist natürlich nicht von der Kirche estimiert worden, das steht auch in dem Dokument. Jetzt habe ich nur so kurz, Sie müssen es durchlesen, ist sehr schön zum Lesen. Ja. Es zahlt sich aus, es zu lesen. Aber das Ganze kann man nicht bringen. Aber es ist, wie soll ich sagen, in vielen Gegenden üblich. Wenn ich nach Ungarn zum Beispiel komme, da gibt es sogar Zisterzienserinnenkloster, und die haben auch so ein Kolumbarium, nennen sie das. Und da sind dann die Urnen drinnen, sind schön, schön gefasst und die sind dann drinnen so wie Taubenschlag, deswegen heißt es Kolumbarium. Und da sind dann, und dort wird auch gebetet, also man kann es durchaus pietätvoll auch machen. An sich ist es so, am jüngsten Tage ist es so, dass nicht dieser Leib, sondern ein verklärter, verwandelter, vergeistigter Leib, Pneumatikos, Pneumatikos heißt beim Paulus, ein vergeistigter Leib, auferstehen wird. Also der Auferstehungsleib und dieser sind zwar eng verbunden, aber sind, weil sonst könnten ja, was ist mit denen, die ja total verbrannt oder eingeäschert sind, ja? Und daher, der Auferstehungsleib ist dann natürlich so, dass er durch die verschlossenen Türen hindurchging, darauf können Sie sich schon freuen, ja, dass er Agilitas besitzt, also nicht mehr diese Erdenschwere, plötzlich da und plötzlich fort, wie man es beim Auferstandenen sieht, ja. Und dass natürlich auch die Integrität wieder gewahrt ist, also wenn jemand sich nur einen Fuß mehr gehabt hat oder so, also der Auferstehungsleib ist dann wieder ganz, wobei bei Jesus ja so ist, dass er schon die Wundmale hatte, aber sie tun ihm nicht mehr weh und sie schmerzen nicht mehr, sie sind also nicht mehr zerstörerisch oder vernichtend und das Böse markieren, sondern sie sind strahlend leuchtend. Die Wunden, ne, sind strahlend und leuchtend, heißt es. Die Wunden jetzt, oh wie schön, wie Sonn und Mond ganz anzusehen. Da haben sie es, ja. Also der verklärte, verwandelte Leib ist dann ungleich schön. Ja? Ist gut, ja?
Ich habe eine Frage zur evangelischen Kirche bzw. Ökumene. In welcher Form ist Ökumene möglich und erwünscht, zum Beispiel mit der evangelischen Kirche oder mit Freikirchen und ja, so? Das ist ja ein Thema.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Gemeinsame zunächst suchen. Was ist gemeinsam? Die Taufe. Wir sind getauft und Gott geweiht. Etwas Wunderschönes. Die katholische Kirche erkennt heute an, dass die Evangelischen, die Orthodoxen selbstverständlich auch und die Kirchen, die trinitarische Taufformel haben. Also ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle diese Gemeinschaften, die so taufen, da ist die Taufe anerkannt. Ja? Das ist einmal das Gemeinsame. Wenn die alle an Jesus Christus, wahren Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott glauben, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Wenn sie also an die Gottheit Jesu Christi glauben, dann sind sie nicht Antichristen. Das ist im ersten Johannesbrief verankert. Ja? Und das ist das Schöne, dass also die Orthodoxen sowieso an die Gottheit Christi glauben, ganz radikal, nicht? Orthodox heißt ja rechtgläubig. Und die Orthodoxen machen auch noch das Kreuzzeichen ganz schön. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die drei Finger, und dann die zwei Finger, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja? Also die bekennen sich sogar durchs Kreuzzeichen zur Dreifaltigkeit und zum Herrn Jesus Christus mit den zwei Naturen, göttliche Natur, menschliche Natur. Also hier ist ein gemeinsamer Glaube an Jesus Christus, ganz Gott, ganz Mensch vorhanden. Und da ist es schön, wenn wir da gemeinsam beten. Und da können wir zum Beispiel jetzt das Vaterunser gemeinsam beten. Der Text ist es gleich. Schwierig wird es beim Glaubensbekenntnis, da ist eine kleine Variante. Die evangelischen Christen beten nicht an die eine heilige katholische und apostolische, sondern an die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Und das ist eigenartig, denn katholisch heißt ja den ganzen Glauben umfassen und die ganze Welt umspannend. Also, aber das ist natürlich eine kleine Schwierigkeit, dass sie sich also nicht zur römisch-katholischen Kirche bekennen. Also beim Credo wird schon schwierig, nicht? Psalmen miteinander beten. Ich bin einmal in, jetzt kommt das Judentum, ich bin einmal in Jerusalem gewesen, 2000, zum Jubiläumsjahr, 2000 Jahre, nicht Christus, war doch ein großes Jubiläum. Und da bin ich wie immer mit meinem Habit zur Tempelmauer gegangen, die jetzt immer Klagemauer genannt wird, Wailing Wall, obwohl es eigentlich die Tempelmauer ist. Und dort beten ja die ganz rechtgläubigen Juden. Wobei die Männer eigene Abteilung haben, die Frauen. Und dort in der Männerabteilung kann man schön hinein, auch so, bin hingegangen, bekommt man dann ein jüdisches Gebetbuch und eine Rolle und da kann man dann schön mitbeten. Da habe ich mit einem Mitgebeter immer aufgepasst, dass ich den Namen Yahweh nicht ausspreche, dass ich immer Adonai Kadosh Hashem sage, und da war er dann ganz begeistert, dass ich also das richtig mache. Und dann hat er gemerkt, dass ich ganz gut Hebräisch kann und dass ich ganz gut lesen kann. Und dann war er begeistert und hat er mich umarmt, nicht? Also es ist schön, mit einem rechtgläubigen Juden einen Psalm zu beten. Jesus hat es gebetet, Maria hat es gebetet, die Apostel haben es gebetet, der heilige Josef hat es gebetet, der betet und ich auch. Ist doch schön, oder? Und das nenne ich irgendwie, wahrscheinlich ist das das, was mit Ökumene gemeint wird, ne? Dass ein gemeinsames Haus, Oikos heißt Haus, Oikomenos, gemeinsames Haus, da fühlst du dich wohl, nicht? Ja? Und der glaubt an den Vater im Himmel, ne? Dessen Name heilig ist. Und ja, die haben schon viel gelitten, nicht? Die Juden, oder? Diese schon, ne? Sie hat schon viel durchgemacht, oder? Um dieses Namens willen. Also, das sind schon Dinge. Und das ist, was heute der Kardinal Koch, der, es gibt ja eine eigene Antwort für die Frau Neugebauer, ja. Kardinal Koch, es gibt im Vatikan eine eigene Stelle eine eigene Kommission oder Kongregation für die Arbeit mit den Nichtchristen beziehungsweise mit den Andersgläubigen, ja, Andersgläubigen, das sind also dann die schon Christen sind, aber andere Glaubensrichtungen, und dann für die Nichtchristen, Non-Credenti und für die Nichtglaubenden, es gibt also eigene Abteilungen im Vatikan. Und der Kardinal Koch, der ist so in meinem Alter, ein Schweizer, war schon öfters auch in Heiligenkreuz, ein wunderbarer Mensch, und der hat uns jetzt immer wieder zweimal schon Vorträge gehalten, Ökumene der Märtyrer, nicht? Das ist ja interessant, es gibt orthodoxe Märtyrer, die um des Glaubens willen nicht nur verfolgt, sondern auch getötet wurden, es gibt evangelische Märtyrer, ne? Und es gibt katholische Märtyrer, und natürlich, ne? Also alle haben's Märtyrer. Es gibt auch Zeugen Jehovas, die um des Glaubens willen umgebracht worden sind im KZ. Ne? Ne? Und da gibt's eine Ökumene der Märtyrer. Eins ist klar, die sind alle um des Glaubens willen, ja, aus Glaubenshass umgebracht worden. Das ist eine interessante Ökumene. Mit denen kann man reden, oder? Und über die. Und wie schaut das dann konkret aus? Ich habe gesehen einmal, das war am 25. Jänner 1983 in St. Paul vor den Mauern, das ist die St. Paulskathedrale, San Paolo fuori le mura. Da hat der Prior der evangelischen Mönchsgemeinschaft von Thésée, Frankreich, gebetet. Und dieser Prior Roger Schütz, ja, von Thésée, der hat lange Jahre in Thésée, Frankreich, Burgund, in der Nähe von unserem Ordensursprung, Citeaux und Cluny, dieses Kloster aufgebaut, und das sind evangelische Mönche, die auch das Gelübde des Zölibats halten und Gehorsam und alles, Armut, dann katholische und orthodoxe in einem Kloster zusammen. Aber bei der Eucharistie ist es so, die katholischen Priester feiern die katholische Messe und die evangelischen gehen nicht zur Kommunion. Die machen das noch ganz genau, aber sie beten mit. Ja? Und gemeinsame Gebete haben sie auch. Und bei dem berühmten Gebet, was ich so gern singe, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Jesus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Bei diesem Gebet, bei diesem Gesang ist der Roger Schütz ermordet worden. Eine Frau ist von hinten mit einem Messer und hat ihn erstochen. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Ökumene der Märtyrer. Er ist um des Glaubens willen, nicht? Während des Gebetes ermordet worden. Genauso wie der katholische Priester Gurgel durchgeschnitten bei der Messe. Da haben sie die Parallele. Das eine der evangelische Prior Roger Schütz, das andere der katholische Priester. Ökumene der Märtyrer. Dort kommen wir zusammen, nicht? Im gemeinsamen Sterben für Christus, Lebenshingabe für den Herrn. Das ist die schönste Form, die tiefste Form, die erhabenste Form des Gemeinsamen. Ja, schön. Ja, ja, und die Eucharistie, das ist noch ganz schwierig. Jetzt von Roger Schütz möchte ich Ihnen erzählen. Einmal war ich in der Kirche in das Piazza Venezia, ich habe damals in Rom studiert, und da sieht man vieles. Da bin ich gerne gegangen zur Anbetung. Brauchte nur mit der Autobus 94 ein paar Stationen. Und da war da schöne Anbetung dort. Anbetung für die Einheit der Christen. Bei Unidade Christiani war dort. Jeden Tag ausgesetzt. Von der Früh bis spät am Abend. Für die Einheit der Christen. War immer voll, immer Anbetung dort. Piazza Venezia, schöne Kapelle. Und auf einmal sehe ich den Roger Schütz dort knien. Natürlich bin ich hingegangen und habe gesagt, aha, Sie beten jetzt vor dem Allerheiligsten. Sagt, ja, ich glaube an die wirkliche Gegenwart und ich glaube daran, dass ein römisch-katholischer Priester wandeln kann. Meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass er vielleicht sogar ganz geheim einmal vom Papst in die römisch-katholische Kirche aufgenommen wurde, aber dass das niemand gesagt wurde. Weil beim Begräbnis, nicht? Vom Papst ist er dann, hat er ja dann die Kommunion bekommen und dann hat der Vatikan so herumgetan, ja, das war eine Ausnahme. Aber ich glaube nicht, dass er Ausnahme war, sondern ich glaube, dass er ohne groß das hinauszuposaunen noch vor dem Tod katholisch wurde. Nicht? Aufgrund seiner Überzeugung. Aber seine Brüder und Schwestern halt in der Gemeinschaft nicht so stark brüskieren wollte vielleicht. Das ist meine so Vermutung. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass er Kardinal in Pectore war, weil man weiß ja nie. Es gibt immer Kardinäle, deren Ernennung erfolgt, aber niemand erfährt, wer das ist. Nicht? Und ein, zwei gibt es noch, wo man nicht weiß, wer ist an dem. Vielleicht war das. Also das wäre auch eine Ökumene, dass also Evangelische mit der Zeit unsere Werte erkennen und dann konvertieren. Ja? Aber wenn es so renommierte Leute sind, ist es recht schwierig. Nicht? Weil eben noch nicht alle mitziehen. Und es ist natürlich eine, wie soll ich sagen, sehr mutige Angelegenheit, wenn du eine renommierte Persönlichkeit bist. Aber jetzt habe ich was Schönes erlebt vor kurzem. Ein neuer Priester unserer Gemeinschaft, ein Zisterzienser, Pater Malachias, sein Vater war evangelisch und hat immer gesagt, er bleibt evangelisch. Und dann eines Tages habe ich ihn gefragt, haben Sie schon einmal daran gedacht, katholisch zu werden? Und da hat er gesagt, Pater Bernhard, jetzt haben Sie mich erwischt, ich habe wirklich schon einmal gedacht, katholisch zu werden. Da habe ich gesagt, ja, denken Sie weiter. Und 14 Tage später hat er mich angerufen, ich habe weiter gedacht, ich möchte katholisch werden. Also man kann ja fragen, ob er gedacht hat, oder? Das kann man fragen. Und es war dann sehr schön, kurz vor der Primiz seines Sohnes ist er dann konvertiert, von mir gefirmt worden, dann hat er eine Lebensbeichte abgelegt, dann hat er feierlich die Ehe mit seiner Frau erneuert und dann ist er bei der Primiz seines Sohnes zum ersten Mal zur katholischen Kommunion gegangen. Er war bisher nicht gegangen, wo die Frau immer gegangen ist und er ist mit der Frau immer in die Messe mitgegangen, aber halt nicht kommuniziert. Solche Sachen gibt es auch. Ja. Das sind natürlich Ökumene, das Gemeinsame betonen und dann unsere Wahrheiten ohne Abstriche weitergeben. Das ist sehr wichtig. Ja? Dass wir uns nicht scheuen. Ich sage denen, ich habe viele schon Evangelische zur katholischen Kirche führen dürfen. Und jeder hat gesagt, was ich früher gehabt habe, habe ich weiter. Aber ich habe Neues, Schönes und Beglückenderes dazu bekommen. Nicht? Also, was ich gehabt habe, habe ich behalten. Aber Neues, Schöneres und Erfüllenderes habe ich dazu bekommen. Die vielen Sakramente, nicht? Das ist ja großartig, wenn einer das dann kann. Nicht? Das ist eine Bereicherung. Nicht? War die Frage beantwortet ungefähr? Ja? Zwei zeigen noch auf. Drei. Vier. Fünf. Aha, na, da sitzt man morgen noch da. Um 8 Uhr geht Beichtern. Um 8 Uhr geht Beichtern. Hast du gesehen, alle? Bitte tut es halt dann noch einmal aufzeigen, wer sieht es. Gut, Herr Penker kommt wieder.
Ja, also Pater Bernhard, ich habe folgende Frage. Und zwar, es gibt ja diese verschiedensten Erscheinungsorte. Also nehmen wir jetzt einmal nur die großen, wo die Gottesmutter überall erschienen ist. Eben Lourdes, Fatima, jetzt Medjugorje, Skio. Und einige dieser Erscheinungszeiten sind ja bereits beendet. Ja? Also eben Lourdes ist vorbei, Fatima ist vorbei, Skio ist vorbei. Und da hat es also immer so spezielle Schwerpunkte gegeben. Also so wie du gesagt hast, zum Beispiel die Sühne Fatima als ein besonderer Schwerpunkt. In Skio wiederum war ein Schwerpunkt die Entsendung von Leuten, also wo die Gottesmutter gesagt hat, ich will auch aus euch eine Schar machen, ihr geht's aus und ihr versucht's andere zu bekehren. Also nicht mich selbst, sondern andere. Jetzt war es spannend einmal zu sehen, weil irgendwo gibt's natürlich eine Kontinuität in dem Ganzen, so ein Bogen, also über dieses Zeitkontinuum hinweg, wie du das siehst, wie die Dinge sozusagen also hier zusammenhängen, von den Erscheinungen her bis in die Gegenwart, von den Botschaften, aber auch jetzt wiederum vom Verhaltensmuster, also von dem, was uns betrifft, weil de facto ist es ja eigentlich ein großes Ganzes, was sozusagen ein praktizierender Katholik eigentlich tun sollte, in seiner Gesamtheit sozusagen, wenn er also jetzt die Nachfolge ernst nimmt.
Es gibt einen allgemeinen Heilswillen Gottes. Und dieser allgemeine Heilswille Gottes heißt, laut Heiliger Schrift, laut Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und das ewige Heil erlangen. Das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlieren und, nein, das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlassen und den Mut nicht verlieren. Ja, ist es so. Also, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und das ewige Heil erlangen. Das ist der ewige Heilsratschluss und Heilswille Gottes. Der ist ewig gültig. Das ist auch der Heilsplan Gottes. Schön, dass Gott uns seine Pläne aufgezeigt hat. Und daher wird er, Gott, nach seinem ewigen Heilswillen alles tun, dass alle Menschen, möglichst alle gerettet werden, niemand verloren geht und alle das ewige Ziel erlangen. Und daher setzt er alle Mittel ein, nicht? Alle Mittel. Und da gibt's also das eine Mittel, wie wir gesehen haben, Bußsakrament, Eucharistie. Das, die Sakramente der Kirche, die setzt er überhaupt ein, nicht? Dann setzt er ein, wie wir gesehen haben, das Gebet, den Rosenkranz. Dann setzt er ein die Sühne, nicht? Das, die stellvertretende Sühne für andere. Und dann setzt er ein natürlich seine Mutter Maria, die uns das verkündet und die uns das einbleibt, damit möglichst viele gerettet werden und niemand verloren geht. Denken Sie jetzt wieder an Fatima. Nicht? Und das will Gott. Und da setzt er ihm ein, dann in Skio, Missionare oder Apostel oder Gesandte, die er ausschickt, nicht? Ja? Als Regina dell'Amore, Königin der Liebe. Und ich glaube, die Bekehrungen, die man in Medjugorje sieht, ist auch interessant. Nicht? Das ist ja eine Tatsache, das wird immer wieder erzählt, auch von meinen Mitbrüdern, die das immer wieder bringen. Ich war auch zweimal dort in Medjugorje ganz am Anfang. Dass es so ist, dass man sieht, also, dass sich dort viele bekehren, viele beichten. Nicht? Und viele, ja, ganz Bekehrung in einem Augenblick. Nicht? Ich habe das erlebt in Medjugorje. Ich bin dort gesessen auf einer Wiese. Damals war das ja ganz urig noch, wie ich dort war. 1984, 85, ganz am Beginn 85. Und da bin ich auf so einer Wiese gestanden. Ein Sessel hat man mir erst nach einer zwei Stunden gebraucht. Ich war dann schon froh, dass ich den Sessel gekriegt habe. Und da habe ich dort beichert. Da sind Frauen gekommen aus Frankreich, eine Frau, weiß ich nun, ich bin nicht getauft, ich bin Atheistin, ich glaube nicht an Gott, aber ich möchte meine Sünden wenigstens sagen. Das war ihnen schon klar, dass sie gesündigt hat. Das ist interessant. Ja. Sie wollte das sagen, nicht? Sie wollte jemandem das sagen. Und dann habe ich gesagt, na, sagen sie mal halt. Und dann habe ich gesagt, aber sie glauben ja doch, dass es einen Gott gibt, der ihnen vergibt. Das wäre halt so schön, wenn es jetzt einen Gott gäbe, der da mir vergeben könnte, hat sie dann gesagt. Das wäre halt so schön. Ich würde dann damals empfohlen, sie soll, wenn sie nach Frankreich kommt, sich unbedingt taufen lassen. Und ich glaube, sie hat es gemacht. Aber das war so eine Bekehrung in einem Augenblick. So etwas gibt es doch. Und das sind die Heilspläne Gottes. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und das ewige Heil erlangen. Und da setzt du alles ein, alle Mittel und alle Orte und alle Umstände. Nicht? Natürlich, manches ist noch nicht anerkannt kirchlich. Vielleicht muss die Mutter Gottes erst im erzbischöflichen Ordinariat erscheinen. Dann. Mit Genehmigungsgesuch. Ich habe das einmal erlebt. Wir haben eine schöne rosa Mystiker-Statue gehabt und wir sind damit gefahren zu einem Priestertreffen nach Altötting. Und da auf der Grenze zwischen Braunau und Simbach, das ist eine schöne Brücke, sind wir da drüber gefahren und hinten war die große Statue und der bayerische Grenzer hat gesagt, was haben sie denn da hin? So eine schöne Statue. Na, wird die jetzt importiert oder exportiert? Nein, wir nehmen sie nach Altötting zum Priestertreffen mit und dann wieder retour. Ja, da braucht sie einen Passierschein. Ne? Dann hat er Protokoll geholt, der bayerische Grenzer, Name, habe ich gesagt, Maria. Ne? Familienname, Rosa Mystica. Geboren, habe ich gesagt, tut immer schwer, aber so ein paar Jahre vor Christus. Naja, wir haben dann so 15 oder 14, ne? Der war ja noch sehr jung, ne? Oder? Und dann war er schon zufrieden, weil das Geburtsdatum haben wir auch ungefähr gehabt. 8. September, habe ich gesagt. Ja, was denn, oder? Ja, sie lachen, aber es war wirklich ausgefüllt. Ich glaube, das ist einmalig. Und dann hat er einen Stempel genommen und hat dann unten drauf, auf dem Sockel, da war der Gott, hat so einen Stempel drauf und hat gesagt, gnädige Frau, jetzt können Sie passieren. Ich glaube, so ist die Mutter Gottes, sie ist bayerische Staatsbürgerin. Madonna Bavaria. Ich bin immer gewundert, wieso sie in allen Ländern so Zutritt hat. Nur sie haben es ja gesehen, wie das geht. Also Humor muss man haben, gell? Ja. Aber wir haben sie in Moskau auch erlebt. Warst du in Moskau mit? Nein. In Moskau warst du warst in Istanbul mit. Na, da haben wir ja auch viel erlebt, ja. Da haben wir auch viel erlebt, ja, ja. Aber wir haben ja sehr viel erlebt. Steht alles in meinen Büchern, können Sie nachlesen. Aber vielleicht noch von Moskau, nicht? Die Schwester Huber, Lege Maria, hat meinem Auftrag mitgenommen, eine schöne Fatima Madonna. Weil wir haben gesagt, wenn wir nach Moskau kommen, dann müssen wir das machen, was der Maximilian Kolbe gesagt hat. Ich habe die Madonna auf der Kremlmauer, die Madonna, die Immaculata, die Unbefleckte auf der Kremlmauer gesehen. Ja, und da sind wir also hin und es war wirklich ein herrlicher, strahlender Tag, roter Platz. Man konnte dort wunderbar Medaillen an die Leute austeilen. Frauen mit Kinderwagen, also wunderbar. Ins Lenin-Mausoleum ist überhaupt kein Mensch mehr gegangen, das war schon uninteressant. Und dort ist eine schöne Kathedrale direkt vor dem Kreml, Basilius-Kathedrale. Die ist aber jetzt ein Museum, früher waren dort die Kronen der Zaren aufbewahrt. Und jetzt ist ein Museum. Und wenn man dort hineingeht, muss man eine Eintrittskarte haben. Und dann Schwester Huber und ich, wir stehen dort und haben gesagt, naja, also für uns zwei Eintrittskarte, aber wir müssen ja die Mutter Gottes auch mitnehmen. Und wirklich vor uns auf der Erde liegen zwei Eintrittskarten. Haben uns gedacht, das ist interessant. Das ist auch für die Mutter. Jetzt habe ich die zwei Karten genommen, vor mir gelegen, am Boden aufgehoben, bin dort hingegangen zu der Kasse und halte die Karten hin und reißt die eine ab und sagt, was ist mit der zweiten? Dann habe ich gesagt, habe ich da so gezeigt. Dann hat die Mutter Gottes angeschaut und mich angeschaut und hat gesagt, kennst du? Das hat sie auch noch nie gehabt wahrscheinlich. Und sie hat gedacht, die gnädige Frau da im Sackerl ist in der Tasche ist eine Begleiterin. Ne? Nun, dann sind wir da rauf, das jetzt geht so Wendeltreppe, sagt man ja. Eine Wendeltreppe geht da so rauf, ohne Stiegen, teilweise nur Stiegen. Sehr schön geht man so rauf. Und auf einmal war dort so eine blaue Nische. Und da sage ich zum Beispiel so, ich glaube, da stellen wir es rein. Haben es rausgenommen, haben uns in die Nische eingestellt, haben gebetet und dann sind wir wieder rausgegangen. Hinter uns ist schon eine Gruppe gekommen, die haben auch gebetet, die haben dann schon von Ostdeutschland und so weiter. Das war im Mai 1993. Und im August 1993 kommt der Pfarrer Herbert Winter aus Heimburg zu mir und sagt, Bernhard, ich muss dir was erzählen. Ich war mit einer Pilgergruppe in Moskau. Wir gingen in die Basilius-Kathedrale, steht da der Fatima Madonna. Und ich so, das muss ich dem Pater Bernhard sagen. Weil das täten gefreut. Habe ich gesagt, du, die habe ich aufgestellt, die schaut da ähnlich. Sie sehen, sie ist noch da gestanden. Ja, warum sollen sie das wegnehmen? Und wenn sie das wegnehmen, ist auch egal. Da kommt sie sicher wohin, wo sie schön aufgestellt ist. Man muss einfach den Mut haben. Gell? Und man soll sich einfach da. Nicht ich mache was, das ist sie. Sie hat ja selber die Eintrittskarten dort. Verstehen Sie? Man muss immer Maria am Werk. Nicht ich habe was gemacht, sondern sie. Man muss aufpassen. Weil wenn es mein Werk, dann wäre alles daneben gegangen. Aber das ist ihr Werk. Ja, man muss immer sie wirken lassen. Das ist ganz wichtig. War das die Antwort? Ja. Das ist die Heilspläne Gottes. Ja. So, jetzt waren dann dort. Ja, bitte.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Mutter Gottes selbst in Medjugorje gesagt hat, das ist die Fortsetzung von Fatima.
Ich habe das gehört vor allem von Don Gobbi damals, Don Stefano Gobbi, der die Marianische Priesterbewegung. Ich habe das auch gehört von anderen Seiten. Ich habe aber wieder gehört, dass die Lucia in Fatima gesagt hat, sie weiß davon nichts. Ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich in Fatima, im Karmel von Coimbra, nicht viel von Medjugorje gehört hat. Fortsetzung. Es ist ganz klar, dass... Wenn es echt ist, ne, das ist noch nicht offiziell von der Kirche anerkannt, aber wenn es echt ist, dann ist klar, dass eines mit dem anderen zusammenhängt. Die Mutter Gottes bleibt sich treu und da kann es keine Gegensätze geben. Ich habe Ihnen ja das aufgezeigt, das Rüdebach und das Ausfalten der Hände und so weiter. Ich habe Ihnen gezeigt, dass das alles zusammenhängt. Nicht? Die Mutter Gottes von Lourdes und von Fatima sind nicht zwei verschiedene, sondern ein und dieselbe Person. Immer die Jungfrau von Nazareth, oder? Ist das gar nicht. Und natürlich in Volksfrömmigkeit, das war immer so lustig in Oberösterreich, da gibt's Schlierbach und gleich in der Nähe gibt's Adelwang. Das sind zwei Wallfahrtsorte, Schlierbach und Madonna, sehr schön. Also, Zisterzienser. Und dann in Adelwang ist auch gleich bei euch, nicht, dieser Wallfahrtsort. Und da hat's dann das Lied gegeben, Vierte Gott, Schlierbäckerin, wir gingen zur Adelwangerin. Naja, das war lieb volkstümlich, nicht? So quasi, wir gehen von einer Madonna zur anderen. Und es hat jede sicher einen anderen Ausdruck, nicht? Das ist also die Mutter Gottes von Schenstochau, die dunkel ist, oder die Mutter Gottes von Einsiedeln, die fast schwarz ist, Mutter Gottes von Montserrat, auch schwarz, Papresida wieder braun, ja. Mexiko, größte Wallfahrtsort der Welt, Guadalupe, ne? Da sehen Sie, jede schaut ein bisschen anders auf. Ne? Das ist schön, dass es ein verschiedener Ausdruck ist. Und dass sich Maria auch anpasst an die Bevölkerung, wie die ausschauen. Ne? Das ist nicht tragisch für dich, das, oder? Wenn ich die Mutter bin, passe ich mich an die Bevölkerung dort an, dass ich ihnen entgegenkomme. Das ist, glaube ich, kein Gegensatz. Ne? Gut.
Ich hätte eine Frage zur Anerkennung. Kann Medjugorje anerkannt werden, solange es noch die Erscheinungen gibt?
Das müssen Sie die Kommissionen fragen. Gell? Ich bin nicht in einer Kommission, weder theologisch noch sonst. Aber wie ich das so einschätzen kann, ist es klar, dass erst eine Untersuchung und eine Bestätigung erfolgen kann, nachdem sozusagen alles abgeschlossen ist. Nicht? Weil es kann ja dann, wenn es nicht abgeschlossen ist, noch Unfug geben. Nicht? Oder? Und bei einer Untersuchung muss ich alles überblicken können. Das war in Fatima so, das war in Lourdes so. Also nachdem die arme Lucia viermal, glaube ich, haben Sie heute gehört, dritter und vierter Bericht, immer wieder neu die Erscheinungen aufschreiben musste. Gut, mit über 90 ist sie gestorben, in dem langen Leben. Aber es ist auch strapaziös, immer wieder aufschreiben, nicht? Dann ist das abgeschlossen gewesen. Aber Sie sehen ja, bei der Lucia war es auch so, dass 1930 Jesus dann noch die 5 Herz Maria Sühne Samstage als Sühne für seine Mutter Maria gefordert hat. Also 1930 war eine Fortsetzung von 1917, ne? Oder? Insofern ist das Abschließen notwendig. Ne? Gehört das noch dazu, gehört das nicht mehr dazu? Also für Kommissionen ist es wichtig, dass alles einen gewissen Schlusspunkt hat. Ja, ist es beantwortet? Der Herr vorne war dann noch und die Dame da vorne. Und dann, glaube ich, wieder hinten. Das war dann neu, ja. Sie kommen.
Ich wollte nur fragen, wie viele Sprachen Sie sprechen, wollte ich wissen.
Bitte?
Wie viele Sprachen Sie sprechen.
Das ist ja gegen die Demut, wenn ich das sage. Darf man das? Sollen wir da jetzt sagen? Na gut, also ein bisschen darf man schon. Sie haben gemerkt, dass ich ein paar Sprachen kann, oder? Ja, ja. Nein, also schauen Sie, das ist so. Ja, ich sag's, wie es ist. Also als Kind zu Hause im 10. Bezirk in Wien, in Ottakring geboren, im 10. Bezirk aufgewachsen, hat die eine Großmutter, das war die Maria Wojcicki, Wojcicka, müsste man eigentlich sagen, geborene Fiala, Veilchen, Fiala. Ja, die hatte 6 Schwestern, ja, und die eine war eben dann die Mutter von der Schwester Stenka, ja. Und die, ja, die haben alle noch richtig Tschechisch, auch in Wien gesprochen. In Wien war damals der 10. Bezirk Favoriten, der Přestágbezirk. Hat man gesagt, der Přestágbezirk. Und da hat es nur Navratil und Pospisil und Zavadil gegeben. Und Wojcicki halt. Und da haben wir also Tschechisch gelernt. Aber Waschkuchelbämisch, also keine Fälle und so Sachen halt, wie man halt so als Kind hört. Die andere hat ein bisschen Ungarisch gesprochen, dadurch, ja, also ist mir die ungarische Sprache nicht fremd, sagen wir so, aber perfekt kann ich sie nicht, auch Tschechisch. Deutsch ist klar, dann haben wir in der Schule gelernt Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, dann auf der Hochschule Hebräisch, Aramäisch und Syrisch. Und dann kam natürlich Rom, das Rom-Studium. In Rom musste man jedes Semester eine Sprache lernen. Da war natürlich Englisch, dann war Französisch habe ich schon gekannt, Spanisch, Portugiesisch und dann Polnisch. Weil das war ja Karol Wojtyła po polsku. Und dadurch war ich dann schon ein bisschen Tschechisch und habe dann diese slawischen Sprachen, die kamen auch so ein bisschen. Dann habe ich im Pfarrhof einen Albaner gehabt, habe ein bisschen Albanisch noch gelernt. Chinesisch-Japanisch kann ich nicht. Also wenn man alles zusammenrechnet mit den Alten, kommt man so auf 16, 17. Aber das ist gegen die Demut, können wir mal sagen. Im Himmel reden dann alle Lateinisch, hoffentlich. Ja. Das war sehr schön, Lateinisch. Wir mussten beim Generalkapitel, das hieß der Zensor, noch die Protokolle auf Lateinisch schreiben und für die Äbte dann die lateinischen Ansprachen aufsetzen. Das haben wir besonders schön, da haben wir so klassisches Latein gemacht. Das war richtig schön. Also es ist schon eine wunderschöne Sprache. Ich liebe sie sehr. Wir in Heiligenkreuz das ganze Chorgebet auf Lateinisch singen, Choral, wunderschön. Heute haben wir ja auch Lateinisch gehört, oder? Deswegen habe ich das Paternoster. Ein paar haben es noch können, das Paternoster. Wer hat es gehört? Gekonnt. Ne, schau. Das sollte man schon, nicht? Vaterunser sollte man, ein bisschen haben wir noch heute versucht. Also, das war beantwortet Ihre Frage. Gut. Dann die Dame. Ja, und dann kommt sie nach hinten. Wer zeigt noch auf? Wer hat noch aufgezeigt? Hinten, ja. Hinten sind dann noch zwei. Aber um 8 ist Schluss.
Ja, ich habe heute mit 2, 3 Damen in der Pause gesprochen und wir sind uns nicht einig in unserer Meinung. Haben Sie uns heute über das dritte Geheimnis nur Teile erzählt oder ist das schon total veröffentlicht? Und die zweite Frage, habe ich auch gehört, dass der Historiker Hesemann der Meinung ist, dass zum dritten Geheimnis wahrscheinlich auch das dazu gehört, das ist seine Meinung, dass der IS plant, den Vatikan anzugreifen und den Papst zu ermorden. Können Sie uns ein bisschen noch...
Also ich habe Ihnen das dritte Geheimnis nicht zur Gänze vorgelesen. Ja, das stimmt. Ich habe nur einiges vorgelesen. Das stimmt. Also ich habe das kurz gefasst heute. Das stimmt.
Das ist das vom Papst, nicht?
Ja. Das ist das. Dann den Hesemann habe ich gehört, einen persönlichen Vortrag, gab 2 Stunden hat er gesprochen, so ähnlich lang wie ich, so zu lang, ja, oder? Zu lang. Da geht's, ja.
Das habe ich nicht gehört von Hesemann, das ist mir gesagt.
Das war in Stiepel, in unserer Neugründung in Deutschland, im Kloster St. Marienstiepel, Zisterzienserkloster, Bochum-Stiepel im Ruhrpott. Sehr interessant, mit Lichtbildern über Maria. Ausgezeichnet über Hesemann. Da hat er das nicht gesagt, aber bei ihm ist es sicher so, dass er heute seine persönliche Auffassung ist. Ne? Aber das kann er nicht bestätigen. Er glaubt halt, dass das vielleicht sowas ist. Die Sache, die ich vorgelesen habe, haben Sie heute gehört wieder, spricht ja davon, dass es nicht so war, wie es beim Johannes Paul II. War, nicht, oder? Weil der stirbt ja da, nicht? Ja, also insofern ist es ein Unterschied. Ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass die Rettung, wir wissen es nicht. Man hat es damals so gebracht, wie es veröffentlicht wurde, als ob das schon das vierte Geheimnis durch Karol Wojtyła und sein Attentat sozusagen passiert wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so durchlese, denke ich mir, ja. Aber ich weiß es nicht. Sie auch nicht. Ne? Ja. Ist die Antwort beantwortet, soweit
es geht? Ja, danke.
Dass der Hesemann das vermutet, er kann ja seine Vermutungen sagen, nicht, oder? Weil heute sieht man ja wirklich, es ist ja, was in Frankreich passiert ist und was in Deutschland passiert ist, nicht, oder? Kann ja im Vatikan auch passieren, nicht, oder? Der Kardinal Ratzinger war damals noch Präfekt von der Glaubenskongregation und der hat ja das damals herausgegeben und der hat einen Kommentar geschrieben und der hat das damals so dargestellt, als ob das sozusagen durch das Attentat des Papstes irgendwie schon seine Erfüllung gefunden hätte. Auch nicht so direkt, aber so leicht indirekt. Ja. Auch eine Vermutung oder eine Deutung, wie es da ist ja jedem das überlassen, wie man die Interpretation kann. Wer kann das schon ganz genau? Bei Geheimnissen ist immer was Geheimnisvolles noch dabei. Nicht? Etwas Dunkles, etwas noch nicht ganz Offenbares. Ja. Ich glaube, jetzt sind hinten noch 2, 3. Ja. Bitte.
Ja, Pater Bernhard, das ist ganz eine andere Frage jetzt. Und zwar, was kann man von der Joyce Meyer halten?
Bitte?
Was kann man von der Joyce Meyer halten?
Da muss ich erst passen, kenne ich nicht. Kenne nicht alles.
Er hat immer Fernsehsendungen.
Muss ich sagen, ich kenne es nicht. Wenn es eine Freikirche ist, dann, will ich sagen, bei Freikirchen ist es so, dass die kein Lehramt haben, ja, und daher sehr großzügig mit der Interpretation der Bibel umgehen. Und dass sie auch weil sie kein Lehramt haben, also keine offiziellen Lehrer der Kirche haben und auch keinen Papst und ja, keine Hierarchie haben und auch keine Sakramente haben, ja, dann ist es also manches reduziert. Nicht? Manches ist sehr gut, was sie an Begeisterung von der Bibel, sie bringen oft sehr markant das Wort Gottes, ja, aber es fehlt einiges. Also die Liebe zur Mutter Gottes, die Liebe zu den Sakramenten überhaupt und zu den Heilswirken der Kirche. Also eine Reduktion ist auf alle Fälle. Nicht? Ja. Aber viel Gutes. Nicht? Jesus hat ja auch einmal gesagt, wenn nur auf alle mögliche Weise das Evangelium verkündet wird, oder? Bitte.
Zwei kurze Fragen noch zur Schwester Lucia. Und zwar, war sie immer im Karmel von Coimbra oder war sie ursprünglich erst in einem anderen Orden und ist dann übergetreten?
Ja, ja.
Die zweite Frage wäre, seit wann ist sie in Fatima beerdigt? Danke. Weil ursprünglich war sie ja im Kloster beerdigt, ne? Die Schwester
ja.
Lucia.
Ja, sie ist dann überführt worden. Wer kann da antworten? Das sind jetzt historische Daten. Es stimmt, dass sie zuerst in einer anderen Gemeinschaft waren, dass sie dann in den Karmel von Coimbra eingetreten ist, das stimmt. Aber die Überführungsdaten weiß ich nicht. Weiß die jemand? Sie meinen das Datum, wann sie von Coimbra, vom Karmel, nach Fatima überführt wurde, so meinen Sie, gell?
Ja, das wäre es. Also wie lange sie in Coimbra einfach beerdigt war im Kreis ihrer Schwestern und wann dann eben, zu welchem Zeitpunkt dann, oder war der Zeitpunkt schon von Haus aus irgendwo der Wunsch auch der Schwester Lucia eigentlich noch einer gewissen Zeit an der Hand, also an der Seite der anderen Seherkinder beerdigt zu sein?
Also ich habe hier Folgendes. Schwester Maria Lucia von Jesus, so heißt sie interessanterweise, ja, im Karmel. Schwester Maria-Lucia von Jesus. Die haben immer so ein Prädikat, nicht? Schön. Schwester Maria Lucia von Jesus. Schön. So heißt sie im Karmel. Und vom unbefleckten Herzen. Das ist ihr Attribut. Also Schwester Maria Lucia von Jesus und vom unbefleckten Herzen. Schöner kann man nicht heißen, oder? Ja. Geboren 22. März 1907, gestorben 13. Februar, ist auch interessant, der 13., ja. Wobei das kein Erscheinungstag war, Mai bis Oktober, aber trotzdem 13. Februar 2005. Ein Jahr nach ihrem Tod im Karmelkloster in Coimbra, Nordportugal, wurde ihr sterblichen Überreste am 19. Februar 2006. Da haben sie es. Also ein Jahr nach ihrem Tod. Der Tod war am 13. Februar 2005. Und ein Jahr danach, am 19. Februar 2006, wurden ihre sterblichen Überreste von Coimbra, vom Karmel, in die Basilika von Fatima überführt. Da haben sie es, ja. Damit wurde der Wunsch der heiligmäßigen Ordensfrau erfüllt, die in Fatima neben den beiden anderen Seherkindern beerdigt werden wollte. Ja? Also wahrscheinlich hat sie im Testament geschrieben, ich möchte gern bei meinen zwei sein. Und daher haben sie es ein Jahr nach ihrem Tod, am 19. Februar 2006, nach Fatima übertragen. War das eine Antwort, ja? Krutzler Josef.
Ich hoffe, das ist jetzt okay. Und zwar habe ich der Mutter Gottes was versprochen, ganz kurz. Und zwar, in Medjugorje wurde gesagt, dass man nach der Heiligen Messe nicht alle sofort ausströmen sollen, sondern, also sie bittet um sieben Vater Unser, sieben Ave und sieben Ehre sei dem Vater. Und der Rest von den Medjugorje-Botschaften ist, glaube ich, eh bekannt, aber das, wie gesagt, habe ich versprochen, dass ich sage. Danke.
Was ist jetzt Ihre Frage?
Ja, genau, es war keine Frage, es war nur eine kurze
Frage. Ach so, Frage. Ja.
Das, Sie wollten eine Werbeeinschaltung.
Ja, eine Werbeeinschaltung. Ja, ich wollte nur fragen. Ja, ja. Also ich möchte dazu etwas sagen. Ich habe das damals, wie ich das erste Mal in Medjugorje war, ich war ganz am Anfang der Erscheinungen, damals hat mir der Ivan, den werden Sie ja kennen, nicht? Der ist ja inzwischen, glaube ich, in Amerika, was ich weiß, oder? Der war damals noch ein ganz junger Bursch. Und der ist mit uns Mitternacht, das war am 26. Oktober, österreichischer Nationalfeiertag, sind wir aufgegangen auf Grischewatz, Kreuzberg. Mitternacht genau waren wir oben und da ist er dann neben mir so zu Boden gesunken und da war eine Erscheinung, nicht? Und der hat nur so den Mund bewegt und nach oben geschaut, so schön. Mond war und sehr schön. Und nachher hat dann der Ignaz Domei, der inzwischen Priester ist und Franziskaner, damals war das nicht noch, damals hat er noch Mittelstecken, Raketen produziert. Ja, so soll es gehen. Und der Ignaz hat dann das, weil er gut Kroatisch konnte, aus Slowenien, hat uns das übersetzt, Hrvatski und, ja. Ich habe das aber schon auch so verstanden. Die Mutter Gottes ist gekommen mit vielen Engeln und sie hat gesagt, bleibt im Frieden Gottes. Und dann hat sie alle gesegnet, besonders den Priester, das war ich. Schön, oder? Ja. Das war mein Erlebnis. Und dann war das mit dem Vater Unsern, mit den sieben. Und da muss man Folgendes sehen, da wurde uns das so erklärt vom Ivan selber, dass die Leute oft keinen ganzen Rosenkranz zusammengebracht haben. Verstehen Sie? Also die Männer besonders und auch einige Frauen. Also das Rosenkranz war ihnen zu viel. Und so hat man dann gesagt, das Wenigste, das Minimum, was jeder beten soll, wenn er ein frommer Christ ist, nicht? Ja, also soll er halt in die Messe gehen und nachher die sieben beten. Verstehen Sie? Das war sozusagen die Minimumkost, nicht? Ja, die, so ähnlich wie heute der Barmherzigkeitsrosenkranz, der geht auch schneller, nicht? So muss man das so sehen, die Menschen kommen oft nicht dazu und so. Das geht sie nur aus, aber am Herzlichen. Und so geht sie, diese sieben geht sie an. So ist das ursprünglich, also von den Franziskanern propagiert worden, als Minimalkost, damit wenigstens die Leute wieder zu beten beginnen. Ja? So ist es uns vom Ivan erklärt worden. Aber im Großen und Ganzen wollte schon die Mutter Gottes, dass man den Rosenkranz betet. Gell? Das muss man schon sagen. Also das, und, Wenn er schon nicht dazukommt und keine Zeit hat und die Gegner, dann soll er wenigstens diese sieben Vater unser, gegrüßet seist du meine Ehre seinem Vater, nicht? Und Glaubensbekenntnis. So ist es, oder? Ja. Also Sie verstehen, ne?
Ich hätte jetzt noch eine andere Frage. Und zwar, wie ist das mit dem Gebet mit Muslimen? Ist da auch überhaupt ein Gebet möglich? Ein
Gemeinsam? Ja, das Interessante ist, bitte, das ist jetzt, ich bin nicht der Hesemann, aber ich traue mir auch was sagen, was ich mir halt selber denke. Ja, ich weiß nicht, was ich. Also schauen Sie. Ich habe es jetzt da vor mir, schauen Sie. Ja, das ist es. Ja. Mein Gott, ich glaube an dich. Ja? Wenn Sie mein Gott sagen, das ist Deutsch, ja. Wenn Sie Lateinisch sagen, Deus Meus. Wenn Sie es Hebräisch sagen, Eloi. Das kennen Sie. Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eloi. Und wenn Sie es Arabisch sagen, Allah. Ja? Ja? Nur sehen Sie. Und wenn Sie eine heilige Messe mit arabischen Christen in Aleppo zum Beispiel oder wo mitfeiern, das gibt's ja katholische Bischöfe noch, ne? Dann sagt er natürlich auch beim Tagesgebet Allah. Weil das ist eben das arabische Wort für Gott. Verstehen Sie? Und jetzt können Sie ohne weiteres, das ist raffiniert von dem Engel, finde ich. Allah, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für diejenigen, die nicht an dich glauben, die nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen, die dich nicht lieben. Können Sie mit jedem Muslimen beten. Also der Engel ist raffiniert, oder? Das ist bitte nicht der Hesemann, das bin ich. Aber ein bisschen kenne ich die Engel auch, nicht, oder? In Wien sagt man Adrat, nicht, oder? Aber es ist schon, weil sie hat ja gefragt, nicht? Und das ist gut. Und jetzt werden sie staunen, aber die, was ich getauft, über 50 getauft schon Muslime, ne? Ich wäre sowieso gevierteilt, das ist, deswegen bin ich jetzt stärker geworden, damit die vierteilt, ja, was dran ist, ne? Also, der Taufende wird gevierteilt und der Getaufte wird nur die Kehle durchgeschnitten. Also, da haben sie wenigstens vier Teile von mir. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass natürlich diese Leute mit mir sowas gebetet haben, nicht? Ja? Das ist gar nicht schwer gewesen. Also man kann wirklich mit einem Muslimen beten. Das ist schön, nicht? Also, dass man mit ihm beten kann. Zum Beispiel dieses Gebet. Nicht? Ja. Bitte. Letzte Frage noch. Nein, es ist schon aktuell. Er muss streng sein, ja. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.